Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Gestern vor 26 Jahren ist für viele Menschen in Israel und der Welt ein Traum zerstört worden. Der ehemalige Ministerpräsident Yitzhak Rabin wurde nach einer Friedenskundgebung von einem rechtsradikalen Israeli erschossen und mit ihm ging auch die Idee der Zwei-Staaten-Lösung unter. Was aus seinem Vermächtnis geworden ist, berichtet Ihnen jetzt Ina Rotscheid.
Es ist der 4. November 1995. Tausende Israelis haben sich im Zentrum von Tel Aviv versammelt. Es ist die größte Friedensdemonstration, die das Land bisher erlebt hat. Auf der Bühne stehen Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Außenminister Shimon Peres. Sie blicken auf ein Meer von weißen Plakaten und Spruchbändern. Shalom Achshav steht da drauf. Frieden jetzt. Sichtlich bewegt spricht Rabin zu der jubelnden Menge. Danke, dass ihr gekommen seid, ruft er den Demonstranten zu, um gemeinsam mit uns gegen die Gewalt und für den Frieden zu demonstrieren. Nur 2 Jahre zuvor hatten er und Palästinenserführer Yasser Arafat das Osloer Friedensabkommen unterzeichnet. Der Frieden im Nahen Osten, so glauben damals viele, schien so greifbar wie noch nie. Auf dem Platz sind die Menschen beseelt von der Hoffnung auf eine neue Zeit. Gemeinsam singen sie die Hymne der Friedensbewegung.
שלום רב לכם, אנחנו במהדורת חדשות מיוחדת בכיכר מלכי ישראל, היו יריות לפני שעה קלה.
Kurze Zeit später vermelden die Nachrichten, Rabin ist tot. Ein Mann hatte sich an den Sicherheitsbeamten vorbeigeschlichen. Als Rabin die Bühne verlässt und zu seinem Auto gehen will, schießt er ihm in den Rücken. Der Täter? Yigal Amir, ein strenggläubiger Jude. Überraschend kam das nicht. Die Stimmung im Land war aufgeheizt gewesen. Immer wieder hatte es in den Monaten zuvor wütende Proteste gegen Rabin und seine Friedenspolitik gegeben. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll angefangen. Es ist der 13. September 1993. Ein Bild geht um die Welt. Im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington reichen sich Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat die Hände. Rabin sagt damals:
We who have fought against you, the Palestinians.
Wir, die wir euch Palästinenser bekämpft haben, sagen euch heute mit klaren Worten, es wurde genug Blut und Tränen vergossen. Es ist genug.
Kein Friedensvertrag, aber eine Erklärung von Absichten und Prinzipien ist das Osloer Abkommen, das damals besiegelt wurde. Darin verpflichten sich die Palästinenser, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und die Gewalt einzustellen. Israels seinerseits soll die PLO als Vertreter des palästinensischen Volkes akzeptieren und sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen, wo die Palästinenser eine Selbstverwaltung aufbauen. Am Ende sollen 2 eigenständige Staaten stehen. Das war die Vision. Auch Nathan Schneider wollte allzu gerne an Frieden im Nahen Osten glauben. Der in Deutschland geborene Soziologe war Anfang der 1990er Jahre nach Israel gekommen.
Es war wirklich dieses Gefühl, mein Gott, es ist vorbei. Es ist ein neuer Nahe Osten und neues Land. Und langsam aber sicher habe ich in den Monaten davor verstanden, dass es ein Friedensprozess der Eliten war, der von beiden Seiten von einem Großteil der Bevölkerung nicht mitgetragen worden ist.
Gegen das Osloer Abkommen gibt es auf beiden Seiten wütende Proteste. Bei den Palästinensern ist von Ausverkauf die Rede, von faulen Kompromissen und der Kapitulation vor dem Feind. Auf israelischer Seite protestieren Siedler, nationalreligiöse und rechte Politiker. In der Bevölkerung sinkt die Unterstützung für den Friedensprozess, erinnert sich Nathan Schneider.
Ich glaube, für viele Israelis in der Zeit war das raison d'être der Verhandlungen, dass der Terror aufhört. Dass man also keine Angst haben mehr muss, im Café zu sitzen, im Autobus zu sitzen und dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass wenn man auf die Straße geht, dass das gefährlich ist. Und dass der Terror aber nicht nur nicht aufgehört hat, sondern stärker geworden ist in der Zeit. Dann fragte man sich, wozu das Ganze?
Im Herbst 1995 werden auf einer Demonstration in Jerusalem Rabbinpuppen verbrannt. Plakate zeigen den Ministerpräsidenten in SS-Uniform. Im Staat der Holocaust-Überlebenden ist das die maximale Schmähung. Ein Abgeordneter der konservativen Likud-Partei stellt sich an die Spitze der Protestbewegung, Benjamin Netanyahu.
The people of Israel want a real peace.
Die Israelis wollen richtigen Frieden. Das bedeutet Sicherheit und einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Daran glauben die Menschen hier nicht. Das ist kein richtiger Frieden, sondern ein vorgetäuschter.
Einer beschließt, nicht nur gegen Rabbins Politik zu protestieren. Der damals 25-jährige Jurastudent Yigal Amir. Der strenggläubige Jude ist überzeugt, Rabbin nimmt den Juden das Land weg, das Gott bereits Mose und seinem Volk versprochen hat, und er lässt zu, dass Juden getötet werden. Nach dem Mord wird er im Gerichtssaal sagen: Ein palästinensischer Staat wäre eine Katastrophe. Die Israelis denken, das würde sie retten, sagt Amir, umringt von Fotografen und Kamerateams. Rabin habe das Leben von Juden den Palästinensern geopfert. Auf die Frage eines Journalisten, ob er wieder so handeln würde, antwortet er: Ja, natürlich. Nach dem Mord an Rabin legt sich eine Schockstarre über das Land. Zur Trauerfeier reisen Staatsmänner aus der ganzen Welt an. Auch US-Präsident Bill Clinton, der 2 Jahre zuvor das Osloer Friedensabkommen vermittelt hatte.
For half a century, Yitzhak Rabin risked his life.
Ein halbes Jahrhundert hat Rabin sein Leben für die Verteidigung seines Landes eingesetzt. Jetzt hat er es geopfert, weil er sich für einen dauerhaften Frieden einsetzte. Mir bleibt nur zu sagen, lebe wohl, mein Freund.
Let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend.
Shalom, Haver.
Shalom, Haver. Lebe wohl, mein Freund. Die Abschiedsworte Clintons werden danach zum geflügelten Wort in Israel. Die Musikerlegende Arik Einstein greift sie auf in seinem Song. Eine Hommage an Rabin und ein Abschied von einem Mann und seinen Visionen für sein Land. Zeitgleich nimmt die Gewalt zu. Israel weitet den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus. Im Jahr 2000 bricht die zweite Intifada aus. Palästinensische Selbstmordattentäter reißen in den Folgejahren Hunderte von Menschen mit sich in den Tod. Fast wöchentlich gehen Busse in die Luft. Seither lassen sich in Israel mit dem Thema Sicherheit Wahlen gewinnen. Und niemand hat davon so sehr profitiert wie Benjamin Netanyahu, sagt der Soziologe Schneider.
Der radikale Rechtsruck, glaube ich, in der israelischen Politik und Gesellschaft hat mit diesen Terroranschlägen begonnen. Das war auch der Beginn der politischen Karriere von Netanyahu, der natürlich bei jedem Terroranschlag sofort dabei war. Da ist was gekippt.
Die Idee von Oslo war die einer vertrauensbildenden Maßnahme über mehrere Jahre hinweg.
Erklärt Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Was sich aber gezeigt hat, ist, dass in dieser Übergangsphase ist der Prozess anfällig für die Feinde des Oslo-Abkommens.
Zahlreiche Verhandlungsrunden, Friedensinitiativen, eine Intifada und mehrere Gaza-Kriege später gibt es weder einen unabhängigen palästinensischen Staat, noch ist ein Ende der Besatzung absehbar. Im Gegenteil, mit jedem Tag scheint die Wahrscheinlichkeit einer Staatsgründung Palästinas geringer zu werden. Heute müssen die Palästinenser enttäuscht mit ansehen, wie Israel ein Abkommen nach dem anderen in der Region schließt. Die jahrzehntelang beschworene panarabische Solidarität bröckelt. Seit der Machtergreifung der radikal-islamischen Hamas 2007 im Gazastreifen sprechen die Palästinenser allerdings auch nicht mehr mit einer Stimme. Raketenbeschüsse aus Gaza sind seither in Israel Alltag. Und der fortschreitende Siedlungsbau im Westjordanland macht einen zusammenhängenden palästinensischen Staat mittlerweile schwer vorstellbar.